24 Mal Weihnachten neu erleben. Eine deutschlandweite Weihnachtsaktion. Warum machen wir da mit? Was möchten wir damit erreichen? Ich denke, wir möchten in den nächsten 4 Wochen dazu beitragen, dass ganz viele Menschen Weihnachten in der eigentlichen, in der tiefen Bedeutung erfassen, verstehen. Menschen wie du und ich, die, die regelmäßig irgendwelche Gottesdienste besuchen und die oft glauben, schon ziemlich viel oder alles zu wissen. Aber auch Menschen, die nicht so religiös sind und eher selten oder gar nicht in irgendwelche Kirchen oder Gemeindehäuser strömen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich aufzumachen, auch wenn man von Haus aus eher nicht religiös ist. Diese Aktion und auch dieses Buch zur Aktion 24 Mal Weihnachten neu erleben soll dazu beitragen. Und darum ist die Sprache in diesem Buch auch nicht wirklich religiös. Da finden sich Stories von irgendwelchen modernen Serien oder Bilder oder auch Weihnachtsbräuche oder bestimmte Worte, die erklärt werden, die irgendwie gar nicht so religiös sind. Wir glauben nämlich, dass die Geschichte von Weihnachten immer wieder neu erzählt werden muss und seine eigene Sprache finden muss und dass jede Generation neu damit konfrontiert werden sollte. Als sich die heiligen drei Könige aufgemacht haben, ihr Weihnachten zu erleben, da erschien ihnen ein Stern. Jetzt wäre ein Bild mit dem Stern dran. Das können wir leider nicht sehen, weil unser Beamer ist kaputt, aber die Zuschauer an den Fernsehen oder an den Bildschirmen können es gut sehen. Der Stern von Bethlehem. So ist uns das in der Bibel überliefert. Als sich die Heiligen da auf die Suche machten, da haben sie ihn gefunden. Sie waren übrigens weder Heilige, noch waren sie Könige, sondern sie waren eigentlich Astrologen, Sterndeuter. Aber Gott ist ihnen in ihrer Sprache begegnet. Und diese Sprache haben sie verstanden. In Matthäus 2, Vers 9 und 10 steht: Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und ich denke, das ist immer noch so, dass Gott auch heute noch immer unsere Sprache sprechen möchte, damit wir ihn verstehen. Er möchte sich offenbaren in der Sprache, dass wir ihn verstehen. Und darum müssen wir uns als Kirchen und Gemeinden in jeder Generation neu bemühen, die Sprache zu finden, wie das Evangelium, wie die gute Botschaft verstanden werden kann. Und wir, die wir schon lange dabei sind, müssen lernen, genau hinzuhören, wenn Menschen über spirituelle Erfahrungen sprechen. Und dann verwenden sie nämlich oft ganz andere Worte, als das die etablierten Kirchen und Theologen tun. Sie reden von einer charismatischen Rede statt von einer salbungsvollen Predigt. Sie sprechen von Energieströmen und nicht vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Sie nennen es spirituelle Erfahrung und nicht das Wirken Gottes, wenn sich etwas tut, hier zwischen Himmel und Erde. Nochmal zurück zu den Sterndeutern, oder soll ich lieber sagen, zu den esoterisch begabten Wahrsagern, Sterndeutern, Geistheilern? Der Stern führte sie nach Bethlehem, zu Jesus. Und diese persönliche Begegnung mit dem Kind in der Krippe brachte etwas in ihr Leben, wonach sie auf der Suche waren und so bisher noch nicht gefunden hatten. Und sie waren regelrecht begeistert von dem, was sie dort sahen, von der Energie, auch die von diesem Kind aus der Krippe ausging. Und das erfüllte sie mit Freude, mit Staunen, mit Anbetung. Und so kam das in das Leben dieser Männer hinein. Unsere Hoffnung ist, dass durch die Beschäftigung mit diesem Thema 24 Mal Weihnachten neu erleben, in den nächsten 4 Wochen so ein Stern im Leben ganz vieler Menschen aufgeht und sie ihm folgen und sie ihn dann auch ihrer Bestimmung nachfinden. Es kann wie ein ganzer Adventskalender gelesen werden, dieses Buch. Jeden Tag ein Kapitel und ihr könnt auch dann ab 1. Dezember natürlich, ab Dienstag sozusagen, auf die Homepage unserer Gemeinde schauen und dort ein Fensterchen öffnen. Und da werdet ihr immer etwas, teilweise aus diesem Buch und teilweise vielleicht auch einen Bibelvers oder so etwas finden, wo ihr euch auch mit diesem Gedanken beschäftigen könnt. Oder bestellt auch noch das Buch. Ich weiß nicht, ob es noch rechtzeitig kommen wird, aber wer es noch nicht hat, kann es gerne sich auch beim SCM Verlag bestellen oder in Fallersleben in der Buchhandlung abholen. Wir haben wieder so kleine Kärtchen gemacht. Die wir die letzten 2 Wochen ausgeteilt hatten, die waren mit einem QR-Code bestückt, der nur für unsere für den YouTube-Kanal, also nur für die Predigten da ist. Jetzt haben wir neue Ausliegen, die führen zu unserer Homepage, wo es dann diese 24 Fensterchen gibt und den Link zu dem YouTube-Kanal. Also wer die mitnehmen möchte, andere dazu einladen möchte, ist auch herzlich dazu eingeladen, diese gute Botschaft auch in dieser Form weiterzugeben. Unsere Hoffnung ist, dass ganz viele Menschen in Familien, in Gruppen oder Grüppchen, in Kleinstgruppen irgendwie über diese Inhalte von 24 Mal Weihnachten neu erleben, miteinander ins Gespräch kommen, sie diskutieren, sie durchkauen und sie wirklich auf sich wirken lassen. Und dabei dann auch die eigene Geschichte erzählen können. Es hat nämlich Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind und warum die einen sich so schwer mit Glauben und Kirche tun und die anderen leichteren Zugang dazu haben. Aber es geht nicht um Kirche und auch nicht um Weihnachten an sich, sondern es geht um dich und deine persönliche Begegnung mit diesem Herrn von Weihnachten. Weihnachten, die ganze Geschichte. Ich habe uns ein Buch mitgebracht. Leute, die mittelalterliche Romane mögen, die kennen das. Das ist ein Buch von Ken Follett, Die Säulen der Erde. Ein Buch in Taschenbuchform, 1150 Seiten. Ist schon ein ganz schöner Schinken, aufgeteilt in 6 Abschnitte, Bücher mit insgesamt, wie viele Kapitel waren das? Ich glaube 18 Kapitel. Also auch die Kapitellänge ist also ganz schön lang. Es spielt im mittelalterlichen England des 12. Jahrhunderts und der Bau einer Kathedrale steht im Mittelpunkt dieses fiktiven Ortes im südenglischen Kingsbridge. Und Philipp, ein fortschrittlich denkender junger Prior eines Klosters, möchte seinen Traum vom Frieden mit Hilfe des Steinmetzes Tom Bilder Wirklichkeit werden lassen, nämlich die Errichtung einer neuen, einer unsagbar schönen, großen Kathedrale. In einer Zeit blutiger Auseinandersetzungen zwischen Adel, Klerus, dem notleidenden, geschundenen Volk. Und so müssen sie bis zur Fertigstellung natürlich einige Hindernisse auf sich nehmen. Mit Hilfe einer Grafentochter Aliena gegen ihre Widersacher, einem Lord und einem machtbesessenen Bischof anstreiten. Herausgegeben wurde dieses Buch 1989. Und Ken Follett hat inzwischen noch 3 weitere Romane, weil der sich so gut verkaufen ließ, wahrscheinlich geschrieben, die damit zusammenhängen. Ganz frisch im September ist jetzt die Vorgeschichte sozusagen rausgekommen, heißt Kingsbridge. Und im Englischen sind all diese Titel echt religiös, sage ich mal. Also von daher, schaut einmal im Internet nach. Ken Follett und diese Serie über Kingsbridge. Ich möchte uns einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Oh, jetzt habe ich meine Brille vergessen. Francis zeigte sich nach seinem Rundgang durch das Kloster zu Kingsbridge höchst beeindruckt. Als ich vor 10 Jahren hier war, meinte er respektlos, war dies die reinste Bruchbude. Und du hast sie wieder zu Leben erweckt. Besonderen Gefallen fand er an der Schreibstube, die Tom während Philipps Aufenthalt in Lincoln fertiggestellt hatte. Der kleine Anbau am Kapitelhaus besaß hohe Fenster, einen Kamin mit Abzug, eine Reihe Schreibpulte und einen großen Bücherschrank aus Eichenholz. 4 Klosterbrüder waren bereits an der Arbeit und schrieben vor den hohen Pulten stehend mit Federkielen auf Pergamentbögen. 3 von ihnen waren mit Abschnitten beschäftigt, einer mit den Psalmen Davids, der 2. mit dem Matthäusevangelium und der 3. mit der Ordensregel des heiligen Benedikt. Der 4., Bruder Timothy, schrieb die Geschichte Englands nieder, die allerdings mit der Erschaffung der Welt einsetzte, sodass Philipp befürchtete, der alte Knabe brächte sie nie zu Ende. Philipp hatte nur wenige Steine von der Kathedrale abzweigen wollen und so war die Schreibstube echt klein geworden, aber sie war warm, trocken und hell und erfüllte ihren Zweck. Unglaublich spannend, nicht wahr? Wer ist Francis? Und was hat es mit dieser Schreibstube auf sich? Die der Tom Bilder so nebenbei mal gebaut hat. Ihr merkt so ein bisschen Ironie. Ganz ehrlich, es geht vielen Menschen so, wenn sie die Bibel aufschlagen und darin lesen. Sie können das, was sie lesen, schwer einordnen, weil ihnen der Zusammenhang fehlt. Sie wissen eigentlich gar nicht, wie das eingeordnet werden soll. Jede Story lebt davon, dass die ganze Geschichte erzählt wird. Und darum wollen wir die ganze Geschichte von Weihnachten erzählen. Sie wurde nämlich extrem reduziert. Diese Bibel ist nicht ganz so dick wie die Säulen der Erde. Aber eigentlich ist es etwas wie die Säulen der Erde. Aber das Papier ist auch dünner. Aber hat tatsächlich noch mehr Seiten als dieses Buch. Sie wurde von einer Story mit 1189 Kapiteln in 66 Büchern und einer Entstehungszeit von mehreren tausend Jahren auf wenige Worte und Sätze reduziert. Und dabei sind so viele Informationen auf der Strecke geblieben. Und deshalb wollen wir uns auf den Weg machen und die Geschichte in den nächsten Wochen vom Anfang bis zum Ende erzählen. Wir möchten zurück sozusagen an den Ursprung. Viele denken dabei an die Krippe im Stall von Bethlehem. Doch das ist nicht genug am Anfang. Wir müssen tatsächlich an den Anfang gehen. Es geht nämlich um den Anfang der Menschheitsgeschichte. Auf den ersten Seiten der Bibeln wird Gott als der Schöpfer des Universums und des Lebens beschrieben. Und alles, was er geschaffen hat, heißt es, war sehr gut. Alles war am richtigen Platz und lebte sozusagen in vollständiger Harmonie miteinander. Wie im Paradies, würden wir heute sagen. Und so sagten es auch die schon vor 3000 Jahren dazu. Es gab einen Schöpfer, es gab eine Schöpfung und Menschen. Und die Schöpfung war der Lebensraum aller Erdbewohner. Und alle hatten ihren Platz und jeder hatte seine Aufgabe und seine Bestimmung in Gottes guter Schöpfung. Alles war gut, wirklich gut. Wir lebten im Einklang, ich sag mal wir, der Mensch lebt im Einklang mit dem Schöpfer der Schöpfung und den anderen Lebewesen auf der Erde. Es war tatsächlich Friede auf Erden. Der Frieden auf Erden, den die Weihnachtsgeschichte nämlich beschreibt und erwähnt. Das also war die erste und die zweite Folge von Staffel 1. Eigentlich eine coole Story mit vielen weiteren interessanten Folgen. Doch schon in Folge 3 haben wir die Menschen oder wir Menschen den Job ordentlich vermasselt. Doch dazu später mehr. Gehen wir kurz mal zum Ende. Das ist das, was wir nie vorab schauen sollten, wenn du Serien schaust. Das nimmt nämlich die Spannung raus und kann alles vermasseln. Aber wir tun es jetzt mal trotzdem, schauen mal kurz in die letzte Staffel rein. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und was lesen wir da? Am Ende wird auch wieder Frieden auf Erden sein. Das Ende hat also eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Anfang. Wir schauen mal rein in eine der letzten Folgen. Da steht in Offenbarung 21, Vers 3 und 4, er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Frieden auf Erden. So wie der Anfang soll auch das Ende sein. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen und der Frieden auf Erden wird wieder vollständig hergestellt sein. Es wird himmlisch. Doch die Frage stellt sich jetzt, wenn alles so gut angefangen hat und am Ende auch alles gut aufhört, warum fühlt es sich denn jetzt gerade im Hier und Jetzt nicht so gut an? Was ist da schiefgelaufen? Es kommt jetzt die dritte Folge der ersten Staffel, die mit dem Apfel. Die meisten kennen sie als die Geschichte von Adam und Eva. Und sie ist schnell erzählt, beinhaltet eine tiefe Wahrheit über Gott, über die Schöpfung und auch seine Geschöpfe. Gott schuf den Menschen ja zu seinem Gegenüber. Mann und Frau sind sozusagen eine Art Abbildung Gottes. Aus diesem Satz leitet sich eine unglaubliche Würde ab. Eine Würde, die unser Grundgesetz als unantastbar bezeichnet. Wie cool ist das denn? Was haben wir denn für tolle Leute gehabt, die das Grundgesetz geschrieben haben? Gott hat so viel Respekt vor seinen Geschöpfen, dass er sie nicht zu Marionetten gemacht hat. Darum hat er ihnen eine Wahlmöglichkeit gelassen. Und sie konnten wählen zwischen allen Bäumen und dem einen Baum. Da muss man jetzt kurz nochmal wieder in die Folge 2 der ersten Staffel gehen, Genesis, gesehen oder gelesen haben. Also wen das interessiert, 1. Mose 2 ab Vers 9. Und seither haben wir die Möglichkeit, uns nach freiem Willen zu entscheiden. Jeder von uns. Eine unglaubliche Würde. Aber auch eine hohe Bürde. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir können Dinge so oder so machen. Und damit verbunden auch gut oder schlecht. Wir können lieben, aber wir können auch hassen. Wir können vergeben, aber auch bitter werden und nachtragend. Und wir können mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, Nein, wir müssen mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben und ihren Konsequenzen leben. Und in ganz vielen Episoden der großen Geschichte ist davon die Rede. Das sind unglaublich spannende Folgen. Und in Folge 3 haben sich Adam und Eva entschieden, sie wollten es wissen. Sie aßen von dem Baum der Erkenntnis. Und seit diesem Zeitpunkt können sie unterscheiden zwischen dem, was gut und was böse ist. Vorher gab es nur gut. Und dieser Wendepunkt führte zum großen Fall, dem sogenannten Sündenfall. Es war eine gewaltige Zäsur in der damaligen heiligen und doch so friedvollen Welt. Nichts war mehr wie vorher. Die Menschen fingen an, Geheimnisse voreinander zu haben. Sie fingen an, sich zu schämen. Und die Scham führte zum Rückzug und zum Misstrauen. Und dieses Misstrauen führte dann auch immer wieder zu Konflikten. Und so kam es dann schon in Folge 4 zu einem Mord und Totschlag. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Der hatte sein inneres Gleichgewicht völlig verloren. Und er war nicht mehr bei sich, er war nicht mehr zu Hause und er war nicht mehr bei Gott. Und jetzt sind wir da, du und ich, da, wo wir gerade alle sind, im Hier, im Jetzt, im Heute. Denn das Besondere an dieser Geschichte, die mit Adam und Eva begann, ist ja nicht ihre historische Bedeutung, sondern der Bezug zur Gegenwart, zu unserem Leben. Und jetzt gerade ereignet sich diese Geschichte erneut. Spüren wir nicht oft in unserem Leben diese Ruhelosigkeit, dieses Gefühl, nicht wirklich zu Hause zu sein? Und auch wir haben eine Wahlmöglichkeit. Wir können nämlich wählen, ob wir leben möchten, unabhängig von diesem Schöpfer, von diesem Gott, ganz auf uns selbst gestellt und damit auch selbst bestimmt. Oder so, wie es eigentlich der ursprünglichen Bestimmung entspricht, nämlich mit Gott und unserem Schöpfer vertrauensvoll verbunden sein. Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Und wir beginnen heute eine Reise miteinander dorthin. Und ich bin sicher, dass wir alle noch ein Gespür dafür haben, wo wir unsere Bestimmung verlassen haben. Und dass es in uns noch einen Rest dieser Sehnsucht gibt. Ein Rest dieser Sehnsucht nach dem Frieden auf Erden. Gerade dann kann die Weihnachtsgeschichte zu unserer persönlichen Geschichte werden, zu deiner und meiner ganz persönlichen Heilsgeschichte. In dieser Weihnachtsgeschichte steht: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Es geht an Weihnachten nicht um ein bisschen Liebe und auch nicht um ein bisschen mehr Frieden. Es geht nicht um moralische Anstrengung nach menschlicher Art. Es geht nicht um diesen Knecht Ruprecht, der die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Es geht um viel mehr. Es geht darum, sich selbst wieder als dieses Geschöpf, dieses liebenvollen Schöpfers zu verstehen. Und es geht darum zu erleben, was es bedeutet, in Frieden mit Gott zu leben. Wir sind irgendwann mal von diesem Weg abgekommen. Und wir haben uns im Laufe der Zeit so weit von zu Hause entfernt, dass wir ohne Hilfe nicht mehr zurückfinden können. Wir sind auf unserer Reise verloren gegangen und wir brauchen jemanden, der uns sucht und der uns findet und der uns zurück nach Hause bringt. Darum geht es an Weihnachten. Darum ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist unser Stern geworden. Darum strahlt ein Stern in dunkler Nacht.